Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute endet unsere Zeitreise durch die Bauhausgeschichte. Wir widmen die letzte Folge dieser Staffel dem letzten Jahr am Bauhaus. Nachdem das Dessauer Bauhaus unter dem Druck der NSDAP zum 1. Oktober 1932 schließen musste, zeigte sich der Direktor Ludwig Mies van der Rohe kampfbereit und eröffnete die Schule wieder in Berlin. Doch auch in der Hauptstadt war sie nicht lange vor den Nazis sicher. Im Juli 1933 wurde das Bauhaus für immer geschlossen. Wie wir uns das Berliner Bauhaus vorstellen müssen, wie es zur endgültigen Schließung kam und was danach passierte, bespreche ich heute mit Annemarie Jäggi. Sie ist Kunsthistorikerin, hat viel geforscht zu Walter Gropius und dem Bauhaus und ist seit über 20 Jahren Direktorin des Berliner Bauhausarchivs. Was geschah also nach der Schließung des Dessauer Bauhauses? Erstmal war es so, dass Mies ziemlich schnell auch den Entschluss gefasst hat, das Bauhaus soll weitergeführt werden. Er nimmt sozusagen das Bauhaus mit nach Berlin, wo er ja auch sein Büro hatte, und will es dann sogar auch als Privatinstitution weiterführen.
Ganz richtig. Er schaut sich um nach einer Immobilie. Ich denke, das ist im Jahr Ende 32 auch verhältnismäßig einfach. Viele Betriebe sind ja eingegangen durch die Weltwirtschaftskrise. Mhm. Da wird es wahrscheinlich doch relativ viel Leerstand an Büro- und an Fabrikationsgebäuden gegeben haben. Er findet dann im Stadtteil Steglitz diese ehemalige Telefonfabrik, also ein Industriebetrieb, in dem Telefonapparate produziert wurden. Und er mietet das und er zahlt 9.000 Reichsmark pro Monat. Das ist ganz schön viel Geld. Mhm. Und die zahlt er aus eigener Tasche und er muss die Miete für 3 Jahre im Voraus übernehmen. Das heißt, dass er auf einen Schlag 3 mal 9 27.000 Reichsmark hinlegt.
Ja, ist das nicht tragisch? Zum dritten Mal, beim dritten Ort hat das Bauhaus wieder dieses Geldproblem. Es ist nichts da. Mies versucht durch Lizenzen von Bauhausentwürfen sozusagen irgendwie Geld in die Kassen zu spülen. Aber wie viel war das? Also jetzt werden ja auch keine Unsummen gewesen sein.
Ich kenne keine Abrechnungen, ich habe mich damit auch nie beschäftigt. Ganz sicher ist über die Tapetenfabrik Rasch das meiste Geld reingespült worden in die Kasse des Bauhauses, auch zu Dessauer Zeiten bereits, weil sich die Bauhaustapeten so wahnsinnig gut verkauft haben. Es gab Verträge auch noch mit anderen Herstellern, insbesondere mit textilherstellenden Fabriken, Industrien, die alleine werden das Bauhaus sicher nicht am Leben gehalten haben. Dazu muss man sich die Studiengebühren natürlich noch dazu rechnen. Mhm. Und was dazu kommt, ist, dass die Meister ja die Hälfte ihres Dessauer Gehaltes nach wie vor aus Dessau ausbezahlt bekommen haben. Mhm. Also das war das Verhandlungsergebnis. Nachdem die Schule geschlossen und den Meistern gekündigt wurde, haben die sich alle gewehrt, einen Rechtsanwalt genommen, der spezialisiert war auf Arbeitsrecht, und haben sich diesen Kompromiss erfochten. Und natürlich war das für Dessau eine Blamage und auch eine sehr unbefriedigende Situation, Meister des gehassten Bauhauses weiterbezahlen müssen, die schon gar nicht mehr in Dessau leben, sondern in Berlin.
Das Ende in Dessau war schnell gekommen. Nachdem die NSDAP die Wahlen gewonnen hatte, reichten die Nazis im Sommer 1932 einen Antrag im Gemeinderat ein, der die Schließung der Schule zum 1. Oktober vorsah. Die SPD, die sonst immer das Bauhaus unterstützt hatte, war inzwischen zu schwach und alle weiteren Kämpfe aussichtslos. Für die Nazis steckte darin viel Symbolpolitik. Schon im Dessauer Wahlkampf hatten sie immer wieder damit geworben, das Bauhaus zu schließen. Aber Ludwig Mies van der Rohe wollte eben nicht aufgeben. Also auf nach Berlin. Reden wir mal kurz noch über dieses Berliner Bauhaus. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also es ist diese alte Telefonfabrik, ein Backsteingebäude, eher am Stadtrand von Berlin. Also jetzt nicht so schnuckeliger Berliner Kiez, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern schon ein bisschen ab vom Schuss. Und was ich ganz interessant fand, am 10. Oktober unterschreibt Mies diesen Mietvertrag und schon einen Tag später gibt es Presseberichte, also Öffentlichkeitsarbeit des Bauhauses, mit, wie soll ich sagen, wirkungsvollen Fotos, wie die da zusammen Tische rumtragen und so. Und ich glaube, sie haben mir im Vorgespräch erzählt, das waren gestellte Fotos. Also da kam ein Fotograf, der extra für das so, oder wie war das?
Ja, davon muss man ausgehen, weil da eine Bildagentur dahinter steckt, mhm. Keystone. Und die muss man ja wohl eingeladen haben. Also das Bauhaus war schon immer gut, nicht nur unter Gropius, schon immer gut, sich selbst zu vermarkten, mhm. auf sich aufmerksam zu machen. Das ist natürlich genial. Die Studierenden sind alle da. Die weißeln diese gesamte Fabrik im mhm. Inneren. Die Wände werden einfach alle weiß übertüncht. Das mhm. sind ganz einfache Maßnahmen. Mehrere Eimer weiße Farbe kostet nicht so viel Geld. Sie machen das selbst. Also die Arbeit kostet auch nichts. Und dazu, im Grunde genommen, zu diesem Happening, laden sie die Presse ein. Mhm, eine geniale PR-Aktion.
Total. Also die hemdsärmeligen Bauhausstudierenden, wie die da anpacken und das neu aufbauen und so. Und die Presse geht dann auch total auf das ein. Und ich hatte auch den Eindruck, das gefällt denen, dass die da das jetzt so selbst einrichten. Und es ist vielleicht gegen das Klischee, das man im Kopf hat, da von irgendwelchen abgehobenen Künstlertypis oder so. Und ja gut, es ist aber dann die ganze Zeit, hängt eben dieser politische Schatten drüber und wenn ich es richtig verstanden habe, so richtig viel gelehrt wurde da nicht mehr, oder?
Naja, die hatten ein einziges Semester, das mhm. Wintersemester 32/33. Mitte Oktober bekommen sie diese Immobilie, richten sie her, bis da überhaupt mal der erste Unterricht stattgefunden hat, wird das ein bisschen gedauert haben. Mhm. Dann bereiten sie sich auf ein großes Faschingsfest im Februar vor, also zum Ende des Wintersemesters. Das war eine Tradition inzwischen im Bauhaus seit den Anfängen in Weimar. Die Faschingsfeste waren immer der Höhepunkt, nicht nur zum Abschluss des Semesters für die Bauhäusler und ihre Freunde, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und oft wurden diese Feste, das war in Dessau auch schon der Fall, zweimal gefeiert, an zwei Tagen hintereinander. Und am ersten Tag war es intern und nur für geladene Gäste und am zweiten Tag war es dann für die größere Öffentlichkeit. Und am zweiten Tag musste man auch Eintritt bezahlen und darüber hat man auch wieder Geld reingeholt. Mhm. Also nicht nur die Unkosten für das Fest an und für sich, sondern auch noch ein bisschen mehr Geld in mhm. der Kasse. Also da steckten so mehrere Motivationen dahinter. Mhm. Und wenn man die wenigen Dokumente sich anschaut, die es überhaupt gibt zu diesem einem Semester des Bauhauses in Berlin, hat man schon den Eindruck, für dieses Fest ist enorm viel Zeit an Vorbereitung eingeflossen. Also so quasi ab Weihnachten haben die da irgendwie keinen richtigen Unterricht mehr gemacht. Mhm. Und die Feste waren ja berühmt, berüchtigt, mhm. bekannt dafür, dass das die Attraktion mhm. war. Nach Dessau sind die Leute ja von überall her angereist. Jetzt waren die in Berlin mhm. und andere Hochschulen haben natürlich auch Feste veranstaltet.
Und aber nicht
da,
so.
Und da war man offenbar auch ganz anders jetzt herausgefordert mhm. in Berlin und dass die Leute da in die Börbostraße nach Steglitz den Weg rausfinden, mhm. da was besonders Großes, Knallermäßiges mhm. zu machen.
Ja, ist es nicht verrückt? Also diese Idee des Gesamtkunstwerks wird ja in diesen Bauhausfesten besonders schön deutlich, muss man einfach sagen. Und auch wenn das natürlich traurig ist, die Umstände, aber dass eine der letzten großen Aktionen des Bauhauses ein Fest war, finde ich dann auch wieder sehr sprechend über unsere kleine Lieblingsschule da. Und es gibt ja auch ein paar Fotos von dieser Dekoration, unter anderem, was man heute nennen würde, Tape Art. Also auch da, ich meine, die mussten ja die Festdekoration mit bescheideneren Mitteln auch machen. Also nicht so wie das tolle Metallfest, wo die aus dem Vollen irgendwie schöpfen konnten. Und die haben dann wirklich so Klebeband genommen und daraus Umrisse, ganz schlichte, minimalistische Umrisse geklebt. Und weiß ich gar nicht, vielleicht auch Tape Art erfunden nebenbei. Wissen wir es?
Nein, Sie's? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wann Tape Art erfunden wurde. Und auch das Bauhaus ist nicht immer der Erfinder von all diesen Dingen. Also auf den Leim darf man da auch nicht gehen. Ja. Aber sie haben halt, wie Sie sagen, mit wenig viel gemacht. Mhm. Und das ist ja ohnehin etwas, was Künstler auszeichnet. Mhm. Und ich glaube, Improvisationsfähigkeit ist etwas, was die Bauhäusler besonders ausgezeichnet hat.
Ja. Das war ja von Anfang an so. Am Anfang hatten sie auch null Geld und mussten aus dem was machen. Also eigentlich gab es ja wesentlich mehr Zeiten mit Mangel und völlig ohne Geld, mit sehr, sehr wenig, als Zeiten, in denen man aus dem Vollen schöpfen konnte. Das waren ein paar Jahre, oder?
Aus dem Vollen konnten die nie schöpfen.
Ja. Nie.
Also man macht sich da auch falsche Vorstellungen von der Weimarer Republik und den angeblich goldenen Jahren nach der Währungsreform 24 so bis ungefähr 28. Ja, es ging wieder aufwärts, auch was die Wirtschaft anbelangt, die Industrie. Aber bereits 27 gibt es ja wieder eine Rezession. Mhm. Also wenn überhaupt, waren das ein paar aufsteigende Jahre. Aber die darf man sich jetzt auch wirklich nicht prächtig und golden vorstellen. Mhm. Das wird leider allzu leichtfertig so dargestellt.
Naja, was golden strahlend war der Idealismus.
Ja, oder das Feiern. Also der Tanz auf dem Vulkan, noch so ein Ausdruck, der immer wieder verwendet wurde, sich nicht unterkriegen lassen und auch wenn es einem schlecht geht, feiern. Was soll man denn sonst machen? Ja. Lieber nicht Trübsal blasen, sondern den Moment feiern.
Für das Berliner Bauhaus sollte der Tanz auf dem Vulkan tatsächlich nicht lange währen. Am 30. Januar, knapp 2 Wochen vor den letzten Bauhausfesten, hatte sich Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennen lassen. Und Anfang März fand die erzwungene Reichstagswahl statt, die Macht der Nazis endgültig legitimieren sollte. Kurz nach dieser Wahl wurde am Bauhaus eine Nazi-Flagge gehisst. Ein Skandal an der Schule, der die BauhäuslerInnen wochenlang beschäftigte. Aber auch ein Beweis dafür, dass es selbst am Bauhaus nationalsozialistische Tendenzen gab. So wie überall in der Bevölkerung. Dennoch, die kleine Schule blieb ein Feindbild für die Nazis. Im April fand schließlich eine große Razzia am Berliner Bauhaus statt. Angeblich wegen kommunistischer Umtriebe. Man fand wohl auch kommunistische Zeitschriften, die den BauhäuslerInnen vielleicht sogar untergeschoben worden waren. Die Schule wurde daraufhin versiegelt und bewacht. Gleichzeitig wurde Propaganda betrieben. Walter Gropius und Mies van der Rohe hätten Berlin längst verlassen. Eine Lüge, die Gropius sogar in der Zeitung widerrufen ließ. Und Mies van der Rohe zeigte seine Präsenz ebenfalls, auf besonders hartnäckige Weise.
Also Mies wollte auf alle Fälle weitermachen.
Ich denke, dass man wie auch Gropius 1924, 25 erst recht sozusagen mit dieser Überzeugung weitermacht, um sich nicht kleinkriegen zu lassen. Mhm. Dafür war die Idee einfach zu gut. Und ja, ich denke auch der Widerstandswille war ausgeprägt und das sieht man ja bei Mies. Ich finde das wirklich erstaunlich. Nachdem die Schule geschlossen wurde, ist er 3 Monate lang jeden zweiten Tag ins entsprechende Ministerium gegangen. Er wurde dort nicht vorgelassen, er hat keinen Termin bei der Person bekommen, die da irgendeine Entscheidung möglicherweise hätte treffen können, was eine Wiedereröffnung der Schule anbelangt. Und der setzt sich einfach auf das Bänkchen, was da im Flur steht und wartet. Wartet den ganzen lieben langen Tag. Mhm. Und das macht er jeden zweiten Tag, bis er dann nach gefühlt 3 Monaten ungefähr das schafft, dass diese Person an ihm vorbeiläuft und er sie ansprechen kann. Er berichtet und beschreibt die Situation Anfang der 50er Jahre rückblickend, als er schon längst in Amerika tätig und ein gefeierter großer Architekt ist. Und sagt, er hatte auch immer den Eindruck, dass es in diesem Büro noch einen zweiten Ausgang gegeben haben muss, weil er diese Person einfach nie gesehen hat. Mhm. Und als sie dann endlich tatsächlich mal den Flur runterkam, hatte er sich die Person sozusagen gegriffen und ein Gespräch erzwungen. Mhm. Also alleine diese Aufsicht, Nachlässigkeit und diesen Willen zu haben. Also nicht einfach einmal probieren, um einen Termin bitten und dann, wenn man keinen kriegt, aufzugeben. Mhm. Das sind Dinge, die mich unglaublich erstaunen. Ja. Wo ich denke, wie würden wir uns heute verhalten? Mhm. Würde ich mich irgendwie mit einer telefonischen Abfuhr schon unterkriegen lassen, die Achseln zucken und sagen, ja, es soll halt nicht sein. Mhm. Also da war ein ausgesprochener Wille, einfach nicht klein beizugeben und aufzugeben.
Er berichtet dann später in den 50ern, wie er mit einem gewissen Alfred Rosenberg verhandelt hat, dem Vorsitzenden des Kampfbundes für deutsche Kultur und dem auch diese künstlerischen modernen Fragen sozusagen darlegt und den auch ordentlich bearbeitet. Weil es geht ja dann auch um diese Frage, was ist deutsche Kunst? Also, dass sich die Modernen denken, hey, das, was wir machen, könnte ja, also wie Sie sagen, wie bei Mussolini, das könnte ja passen, das könnte ja auch ein Aushängeschild für das neue Deutschland sein, so wie Mussolini die Moderne oder gerade die Futuristen waren ja da mit den Faschisten dann schnell ganz dicke. Und da gab es ja wohl Überlegungen am Bauhaus, ob das nicht auch möglich wäre. Also besagter Rosenberg, Vorsitzender des Kampfbundes für deutsche Kultur. Und dann wurde auch überlegt am Bauhaus, vielleicht sollte man da beitreten.
Ja, nicht nur am Bauhaus. Gropius hat sich das zum Beispiel auch überlegt und hat Vorstöße zusammen mit Wagner unternommen, akzeptiert zu werden bei den neuen Machthabern, die im Bereich der Kultur offenbar eine Aufgabe, eine Funktion hatten und von denen man hoffte, dass man an der richtigen Person sei, um eine Entscheidung herbeizuführen. Mhm. Also das wurde ausgelotet. Es wurde probiert, wie weit man gehen kann. Das macht Mies auch am Bauhaus. Und dann müssen alle relativ schnell verstehen und merken, das führt gar nirgends wohin. Mhm. Wenn man sich überlegt, das wäre von den Nazis akzeptiert worden, dann würden wir heute mit der Moderne auf einem ganz anderen Terrain stehen. Gott, ja, und
über das habe ich noch nie nachgedacht.
Ein gefährliches Spiel im Grunde genommen. Ich kann das auch nicht beurteilen, weil es keine Selbstzeugnisse von Gropius dazu gibt und auch von Mies. Wie ernst ihn das eigentlich war? War das ein Ausprobieren, ein Ausloten? Oder hätten sie sich dann auch darauf eingelassen? Mhm. Das sind lauter Fragen, die sehr beunruhigend sind. Mhm. Zumindest wissen wir ja auch von Mies, dass er auch den Aufruf der Künstler für Adolf Hitler mit unterschrieben hat. Also steckt dahinter möglicherweise tatsächlich eine politische Überzeugung oder ist das auch ein Ausloten, ein Versuch, sich über Wasser zu halten, eine Überbrückung? Mhm. Ähnliches können wir auch bei Bayer und seiner Tätigkeit in den großen NS-Ausstellungen wahrnehmen. Mhm. Alles Leute, die sich dann von Deutschland abwenden und nach Amerika ins Ausland gehen, nachdem sie es probiert haben und ganz offensichtlich eben nicht anschlussfähig waren. Ja.
Das Bauhaus war zuerst nur vorübergehend geschlossen. Offiziell war die Schule noch nicht am Ende. Man verhandelte um eine eventuelle Wiedereröffnung. Erschreckenderweise ging es bei den Verhandlungen tatsächlich um die Frage, ob die Schule anschlussfähig sein könnte. Ein nationalsozialistisches Bauhaus? Das Bauhaus war den Nazis von Anfang an ein übler Dorn im Auge, oder?
Ja, also sagen wir mal, nicht nur den Nationalsozialisten, sondern den rechtsgerichteten Parteien. Da gab es noch ein paar andere, also damit will ich die Nazis, weiß Gott, nicht in Schutz nehmen. In Dessau ging das ja sogar weiter. Also nicht nur die Schule, wenn wir gewählt werden, nicht nur die Schule schließen, sondern das Gebäude abreißen. Mhm. Dass sie das Gebäude nicht abgerissen haben, werden sie vielleicht selbst gemerkt haben oder das war halt einfach nur ein Wahlversprechen, was sie nicht ernst gemeint haben, sondern mit dem sie Stimmung gemacht haben, dass ein Abriss teurer ist, als ein Gebäude weiterzuführen. Mhm. Das ist das eine, aber es ist ja noch viel perfider. Sie haben ja eine eigene Gauleiterschule in das Bauhausgebäude reingesetzt. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich noch viel stärker, als es abzureißen. Ja, es wird besetzt mit den eigenen Leuten und der Ideologie.
Ja, und das war ja eigentlich dann irgendwie auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, der Plan fürs Bauhaus ist vielleicht zu viel gesagt, aber die durchsuchen das, die versiegeln das, die bewachen das, die sperren das zu. Dann gibt's die Verhandlungen von Mies, das wieder zu eröffnen sozusagen. Und wie Sie ja auch schon meinten, es ist alles nicht so leicht. Man weiß nicht genau, wer ist zuständig. Ist Goebbels zuständig oder nicht? Und es zeichnet sich dann aber ab. Die Nazis würden schon auch das Bauhaus, wie soll ich sagen, nazifizieren wollen. Also sie würden es übernehmen, sie würden es weiterführen, wenn es gleichgeschaltet wird.
Naja, Mies ging es ja darum, deswegen ja auch dieses Renitente im Ministerium vorstellig werden. Ihm ging es ja darum, diese Schule wieder eröffnen zu dürfen. Mhm. Also diese Bewachung und die Versiegelung rückgängig zu machen. Mhm. Und die Frage war halt, was wären da wohl für Bedingungen gestellt? Und er hat es ja so weit getrieben, auch das berichtet er in diesem Interview 1951 oder 52, dass es ihm wirklich darum ging, die Genehmigung zu bekommen, die Schule wieder zu eröffnen. Mhm. Nur er hat diese Genehmigung dann auch bekommen, nur mit den Auflagen, die für ihn absolut nicht verhandelbar und nicht diskutierbar waren. Also es hätte ein deutsches Bauhaus dann werden sollen. Das Wort Bauhaus wäre beibehalten worden, aber es wäre in einem anderen Sinne eine Avantgarde-Schule geworden, eine braune Avantgarde-Schule. Mhm. Gewisse Lehrer wären dort nicht mehr toleriert gewesen. Vorneweg Kandinsky hätte gehen müssen, Hilbersheimer und ein paar andere. Entweder weil sie Ausländer, weil sie angeblich jüdische Wurzeln hatten, weil ihre Kunst nicht genehm war, hätten gehen müssen. Und das wäre natürlich eine unglaubliche Tat gewesen, das zuzulassen. Mhm. Und Mies stellt es im Rückblick so dar, dass es ihm wirklich um die Genehmigung ging und dann selbst entscheiden zu können, wir schließen die Schule. Also im Grunde genommen ein ähnlicher Akt wie der Weggang von Weimar, wo ja auch Gropius mit allen Meistern sagt, sie haben die vorsorgliche Kündigung bekommen im Herbst 24 auf Frühjahr 25 und wir verhandeln erst gar nicht, sondern wir gehen und werden diese Schule woanders wieder neu und besser aufleben lassen. Also sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Ja. Ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, sich das zurückzuerkämpfen, nicht klein beizugeben und dann selbstbestimmt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Und dann ist es ja auch, wie soll ich sagen, die radikale Geste fürs Bauhaus am Ende, dass Mies sagt, nein, kein Nazi-Bauhaus, dann lieber Schlüssel umdrehen und Ende der Schule.
Genau.
Da müssen wir ihm eigentlich alle recht dankbar sein.
Ja, er beschreibt auch, dass er dann irgendwie Champagner besorgt hat und sie die allerletzte Meisterratssitzung gehalten haben in den wieder geöffneten Räumlichkeiten. Und der einzige Tagesordnungspunkt war, wie geht's weiter? Und dass sie einvernehmlich beschlossen haben, das ist jetzt das Ende des glorreichen Bauhauses und die Flaschen geköpft und getrunken haben.
Ach Gott. Da trinken wir jetzt auch kurz drauf.
Das Bauhaus ist nun endgültig geschlossen. Nach 14 Jahren und unzähligen Kämpfen. Es ist das Ende der Schule, doch nicht das Ende der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler. Mit der Schließung in Berlin 1933 beginnt eine neue Geschichte mit vielen Kapiteln. Leben. Zumindest irgendwie Überleben im Dritten Reich. Oder doch Emigration? Und wie weiter arbeiten? Wie weiter künstlerisch existieren?
Es gibt ja dann noch diese schöne Zeichnung, von wem ist sie? Ernst Louis Beck, dreimal geboren und immer noch nicht tot. Das hat mich so gerührt, als ich das erste Mal gesehen habe, weil man eben versteht, schon an dem, für die Bauhäusler und Bauhäuslerinnen ist das Bauhaus mit der Schließung nicht vorbei, auf keinen Fall. Ich habe, was ich gar nicht gewusst habe, jetzt erst rausgefunden, dass Mies noch bis 1935 so private Kurse in Berlin abgehalten hat. Und dann passiert natürlich jetzt das Spannende, dass es Bauhäusler und Bauhäuslerinnen gibt, die das Bauhaus weitertragen wollen, für die das immer noch groß und bedeutend und alles ist. Und dann gibt es die, die das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, loslassen, nennen wir es mal so. Und ein paar Jahre später oder was heißt paar Jahre, manche gehen schon 33, manche gehen erst 39, aber es folgen die Jahre der Emigration. Die BauhäuslerInnen verlassen Deutschland.
Einige, bei weitem nicht alle.
Eben, das meine ich auch. Also da trennen sich jetzt sozusagen die Wege, die einen bleiben. Es gibt auch paar, die mit den Nazis arbeiten dann. Es gibt welche, die in die innere Emigration gehen. Und es gibt eben viele, die Deutschland verlassen. Und da gibt's ja jetzt ein großes neues Kapitel auch an Mythenbildung. Was für Geschichten nehmen die mit? Also es fängt ja schon damit an, es gibt ja den berühmten Mythos, manche BauhäuslerInnen gehen in die UdSSR, manche gehen nach USA und manche gehen nach Israel. Als könnte man das so dreiteilen. Die Kommunisten gehen dorthin, die Juden gehen dahin und die übrig bleiben nach USA. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. So einfach ist es ohnehin nicht, oder?
Nein, das sind auch zeitliche Korridore. Wann ist was überhaupt möglich? Also Hannes Meyer und die Rote Bauhausbrigade, die können auch nur innerhalb eines gewissen Zeithorizontes in die UdSSR gehen. Wir machen uns falsche Vorstellungen aus unserer heutigen Reisefreiheit heraus, dass ich dann einfach mit meinem Pass irgendwie an die Grenze gehe und irgendwo einreise. Zuerst mal müssen Sie einen Pass bekommen, überhaupt um reisen zu können. Und wenn Ihnen der nicht ausgestellt wird, dann können Sie auch das Land nicht verlassen. Mhm. Also solche Dinge, darüber muss man auch nachdenken, wenn man über Emigration spricht, was das für Hürden gewesen sind und dass es für viele auch schlicht einfach nicht möglich war, auch finanziell nicht. Und diejenigen, die in die UdSSR gehen, das ist ein ganz spezifisches, man muss auch schon fast sagen, Kontingent an Spezialisten. Mhm. Und das sind Architekten überwiegend. Auch aus dem neuen Frankfurt unter Ernst May, die Gruppe, die ausreist und die dann auch dort sehr rasch die reale Situation in der UdSSR kennenlernt und auch langsam, aber sicher dann ins Zweifeln gerät. Und für viele ist es dann auch zu spät oder fast unmöglich, um auch von dort wieder wegzukommen. Mhm. Also sie sind Ausländer, ihr Pass läuft ab, sie müssen auf die deutsche Botschaft und sie kriegen keinen neuen Pass ausgestellt. In solche verzweifelte Situation sind sehr, sehr viele geraten.
Vom Regen in die Traufe.
Ja, aussichtslos in Situationen hineingeraten. Und der Korridor sozusagen in die USA, dafür mussten sie auch ein Visum haben und ein Affidavit, also ein Bürger, der in den Vereinigten Staaten lebt und sagt, für diese Person werde ich bürgen, damit sie dem amerikanischen Staat nicht auf dem Geldbeutel liegt und nur Unterstützung beansprucht, die sie nicht bekommen würden. Also die Hürden waren extrem hoch. Und die Schlangen und die Wartezeiten vor den jeweiligen Botschaften, um in der Visa-Abteilung überhaupt vorstellig zu werden. Die Leute, die rausgekommen sind, die hatten entweder irgendwelche Beziehungen oder sie hatten Verwandte, die bereits in diesen Ländern USA, aber auch Südamerika, die dort bereits lebten, die bereits in den 20er Jahren ausgewandert sind. Nicht aus politischen Gründen, sondern sehr oft aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja, das stellt man sich viel zu leicht vor. Also ganz abgesehen davon, dass, wie soll ich sagen, mal so schnell nach Amerika auswandern auch eine Geldfrage ist. Also die Reise muss man ja auch erstmal zahlen können. Wenn man da irgendwie Bauhausstudierende im dritten Semester, wie soll man irgendwie sowas aufbringen, so ungefähr?
Ja, sie mussten ja auch die ominöse Reichsfluchtsteuer bezahlen, wenn sie denn überhaupt so weit gekommen sind, ausreisen zu können. Das konnten sich die allermeisten schlicht nicht leisten. Außerdem ist das ja nicht einfach mal, okay, wenn ich hier nicht mehr willkommen bin, dann gehe ich halt ins Ausland. Sie können die Sprache nicht, sie sind verwurzelt in ihrer eigenen Kultur. Sie haben Familie, die sie nicht zurücklassen wollen. Da gibt's eine unendliche Anzahl von Gründen, die auch dagegen sprechen. Das macht man nicht so ohne weiteres. Und wenn Sie dann auch sehen, welche Schwierigkeiten die Menschen im sicheren Exil auch hatten, dann ist das ein unglaublicher Schritt, den man macht, der sie vollkommen verändert und entwurzelt.
Sich frei in Deutschland oder Europa zu bewegen, wurde immer schwieriger und manchmal sogar lebensgefährlich. Wie im Fall von Otti Berger,
die ins damalige Jugoslawien reiste, um ihre kranke Mutter zu besuchen und nie mehr nach Berlin zurückkehren konnte. Sie starb 1944 in Auschwitz. 17 Bauhäuslerinnen und 8 Bauhäusler wurden Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. 18 von ihnen wurden in KZs, Ghettos und Zuchthäusern ermordet. Und das sind nur die Fälle, von denen wir momentan wissen. Es gibt so viele tragische Geschichten aus dieser Zeit. Über Ausgrenzung, Verfolgung, bis hin zu Selbstmord aus Verzweiflung. Und selbst die, denen die Emigration gelang, hatten es oft nicht leicht. Berühmt geworden sind vor allem die erfolgreichsten Emigrationsgeschichten. Walter und Ise Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Laszlo Moholy Nagy und Lucia Moholy, Josef und Anni Albers. Sie und einige andere emigrierten in die USA und schafften es, sich dort eine neue Karriere aufzubauen. Für sie blieben die Moderne und der Geist des Bauhauses zentrale Themen ihres Lebenswerks, auch nach dem Krieg. Für andere ehemalige BauhäuslerInnen war das Bauhaus ein Kapitel von vielen in ihrem Leben. Andere wendeten sich von der Avantgarde oder gar der Kunst generell ab. So viele unterschiedliche Menschen und so viele Geschichten über das Bauhaus. Also alle BauhäuslerInnen tragen diese Geschichte des Bauhauses in sich auf ihre jeweils eigene Art. Ist ja klar, wie Menschen so sind. Viele unterschiedliche Erinnerungen. Und ich habe mich gefragt, wie erzählt man jetzt eigentlich so eine Geschichte? Wenn man 5 unterschiedliche BauhäuslerInnen fragt, was war das Bauhaus, bekommt man 5 unterschiedliche Antworten. Und von 1919 bis 1933 haben wir sehr viele Dokumente, was alles genau passiert ist. Wir haben die ganzen Programme, also das Programm des Bauhauses, das dann verändert wird durch die Direktoren und so weiter und so fort und können irgendwie nachvollziehen, was in diesen 14 Jahren passiert ist. Aber wie gesagt, wenn man die BauhäuslerInnen fragt, dann bekommt man einen Blumenstrauß an Meinungen.
Ja, man bekommt vor allem selige Erinnerungen. Ich meine das gar nicht so negativ, wie sich das anhört. Das sind junge Menschen gewesen mit der Erfahrung des Ersten Weltkrieges, nicht nur die Männer, auch die Frauen. Diejenigen, die in Weimar beginnen, 1919, 1920, die Frauen sind ja auch zu Krankenpflegerinnen ausgebildet worden und haben in den Lazaretten gearbeitet. Die haben alle Fürchterliches erlebt und sind beseelt von dieser Schule und erleben die glücklichste, weitestgehend unbeschwerteste, absolut arme Zeit, in der sie sich von Nutzen fühlen. Mhm. Und geraten ja dann spätestens ab 33 wieder in eine Zeit, in der sie erwachsen sind, in der sie aus dem Bauhaus schon raus sind, als Künstler sich behaupten müssen, was schwer genug ist, erleben sie das nächste düstere Kapitel politisch. Und wenn der Zweite Weltkrieg vorbei ist, insbesondere für die Aberhunderte von Bauhäuslern, die in Deutschland bleiben, sind sie eigentlich zu alt. Die sind die verlorene Generation, wie man das auch benennt, um wieder dort anzusetzen, im Grunde genommen in einer Zeit, als sie jung gewesen sind. Die künstlerische Entwicklung ist an ihnen vorbeigezogen. Es ist jetzt auch nicht mehr unbedingt Paris, die Hauptstadt der Künste, sondern New York zunehmend. Sie empfinden sich nicht nur, sie sind auch zu alt. Es gibt nicht die Galeristen. Ihre Auffassung von Kunst ist inzwischen auch 10 Jahre alt.
Klar, die ganze Kulturlandschaft, Zeitschriften und was ist da alles?
Die allerwenigsten finden Tritt. Es gibt Möglichkeiten mit den ersten Dokumenta-Ausstellungen, wo wir doch eine Reihe von Bauhäuslern finden, die auch in Deutschland geblieben sind, die sich zur abstrakten Kunst hin entwickeln. Das sind aber, können Sie an einer Hand mehr oder minder abzählen. Und für alle anderen ist es eigentlich vorbei. So, und dass man sich dann in den 60er Jahren geht das los, dass das Bauhaus im Grunde genommen wieder entdeckt wird, ein Stück weit auch durch die Gründung des Bauhausarchivs und dass man so etwas wie Oral History, man nannte es noch nicht so, aber Zeitzeugen befragt und die auch darum bittet, das zu Papier zu bringen. Mhm. Und das sind die Bücher wie von Eckhard Neumann, Bauhaus und Bauhäusler und andere mehr. Und da ist einfach dieser Rückblick in diese selige Zeit, als man noch jung war und am Bauhaus war, völlig verklärt wiedergegeben. Und da spielen dann die Feste eine große Rolle und die Bauhausband.
Die Gemeinschaft, immer wieder die Gemeinschaft.
Ja, die Gemeinschaft war auch ganz sicher das große Erlebnis am Bauhaus und auch das Fundament. Aber so entstehen halt diese schönen Erinnerungen. Natürlich will man sich die schönen Erinnerungen bewahren. Das sind die liebsten Erinnerungen. Und wenn ich zurückdenke, würde ich auch sagen, meine Zeit während des Studiums, das war sicher die aufregendste. Da habe ich die tiefsten und besten Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Das ist die prägendste Zeit im Leben.
Ja, wo man eben auch sehr frei ist auf unterschiedliche Arten und sehr vieles ist möglich und auf den Schwingen der Jugend noch dazu. Also das hat das Bauhaus ja auf die beste Art genährt, das muss man sagen. Und es ist ja natürlich psychologisch total klar, dass man das dann auch gerne verklärt, gerne zurückdenkt. Aber für uns als Kunsthistorikerin ist es natürlich auch schwierig. Also wie sehr können wir diesen Urteilen vertrauen dann? Wenn Jahrzehnte vergangen sind, Traumata auch geschehen durch das Dritte Reich, durch den Krieg und so weiter. Also das waren ja nicht einfach nur irgendwie 30 Jahre, sondern das waren mitunter die dunkelsten des 20. Jahrhunderts. Und ja, dann bleibt eben die Frage, wie erzählt man diese Geschichte? Es ist natürlich auch dann krass zu sagen, nee, ich glaube jetzt nicht dem 70-jährigen Bauhäusler, der lügt ja nur, das kann man ja auch nicht sagen, so einfach ist es ja eben nicht. Sondern dann fängt halt das an, dass man ganz vorsichtig, wie ein chirurgischer Eingriff, das eine vom anderen versucht zu trennen und sich irgendwie anzunähern. Ja, was eigentlich? Eine Form von historischen Wahrheit?
Ja, fürs Bauhausarchiv kann man sagen, ja, das Sammeln von Dokumenten, deswegen heißt die Einrichtung ja auch Archiv und nicht Museum, entwickelt sich dann mit einer Belegsammlung, so wurde das anfänglich bezeichnet, also eigentlich nicht eine Musealisierung sein sollte, sondern ein Beleg, ein Ausweis für das, was dort gemacht wurde, hat sich aber relativ schnell in Richtung Museum dann entwickelt.
Das Berliner Bauhausarchiv sollte der Ort sein, der das Vermächtnis des Bauhauses bewahrt und daran weiterarbeitet. Es wurde ein Ort, an dem das Bauhaus erforscht wird und am Ende eben doch auch ein Museum. Doch das Bauhaus war inzwischen mehr geworden als eine Schule für Gestaltung. Es ist ein Stück deutsche Geschichte geworden. Ja, sogar ein Stück deutsch-deutscher Geschichte. Der Blick von Westdeutschland und Amerika auf das Bauhaus war ein wesentlich anderer als das, was die DDR und die Sowjetunion im Bauhaus sahen. Das Bauhaus wurde ein Referenzpunkt in der Geschichte, auf den sich unterschiedliche Lager beziehen konnten.
It's a whole new story. Also plötzlich geht es so sehr um Westdeutschland, Ostdeutschland, innerdeutsche Konflikte. Es geht auch um Ideologien, um das, was man aus dem Bauhaus macht. Also in Westdeutschland will man eben dieses Heldenbauhaus, diese strahlende Moderne, die frei ist von diesem Nazi-Erbe und das Gefühl zu haben, dass es jemanden gab, der Widerstand geleistet hat gegen die Nazis und
ja,
so.
Ja, auch die Moderne, die von Amerika wieder sozusagen zurückgebracht wird in ja quasi das Ursprungsland, obwohl wir alle wissen, dass es nicht ganz so ist, der moderne Deutschland.
Ja, und dann eben die DDR-Geschichte, wie die DDR mit dem Bauhaus umgeht, ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Die lehnen das Bauhaus am Anfang ab. Am Anfang finden sie es zu bourgeois. Das kommt dann erst mit den Jahren.
Der Formalismusvorwurf.
Genau das. Also da wird das Bauhaus dann auch zur Projektionsfläche für völlig neue.
Ja, aber das war es doch schon immer.
Ja, das ist wohl wahr. Und das ist es immer noch.
Ja.
Fasziniert uns das Bauhaus deshalb so sehr, weil es sich so gut als Projektionsfläche eignet, weil sich so viele Facetten der Moderne irgendwie im Bauhaus widerspiegeln? In den 14 Folgen dieser Staffel gab es einige rote Fäden, die sich durch die Bauhausgeschichte zu ziehen scheinen. Ein rebellischer Geist, der durch Einschränkungen und Mangel noch kreativer wird. Der Mut zu experimentieren. Und auch zu scheitern. Der Glaube an die Gemeinschaft und der Wille, gemeinsam die Gesellschaft verändern zu wollen. Die Gabe, Ambivalenzen auszuhalten und in Kreativität zu übersetzen. Ja, das sind zweifellos sehr zeitlose und inspirierende Eigenschaften für Künstlerinnen und Künstler und für alle anderen ebenso. Damit verlassen wir das Bauhaus für diese Staffel. Denn ich kann schon verraten, es wird eine dritte Staffel geben, in der wir weiter nach roten Fäden in der Bauhausgeschichte suchen. Nach unerwarteten Verknüpfungen und aufregenden Mustern. In diesem Sinne, stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.